Herzlich willkommen zu Folge Nummer 94 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Dion Hendrik und ich freue mich als dein Gastgeber, dich wieder einmal mitzunehmen auf eine Reise zu Methoden von New Work, von den Fragen, wie gelingt Arbeit, die Menschen das gibt, was sie wirklich, wirklich tun wollen, Organisationen, die ja Menschen beschäftigen, die glücklich sind und letztlich auch ein Stück weit Arbeit besser zu machen für die Menschheit auf diesem Planeten. Das ist mein großes Big Transformative Goal, das ich schon vor ja mittlerweile 15 Jahren für mich formuliert habe. Das heißt, ich habe mir mit knapp 30 gesagt, wo will ich hingehen, was will ich machen, und für mich war klar, ich werde Unternehmer, ich werde mein eigenes Ding machen, ich bin selbstständig, ich bin Künstler, ich bin auf meinem Seelenweg, wie ich damals gesagt habe, und ich beschäftige mich mit dem Thema Arbeit. Und ich möchte dir in dieser Folge tatsächlich so ein Destillat geben, eine Zusammenfassung dieser letzten 15 Jahre. Es ist auch ein Stück weit eine Premiere. Ich habe mich entschlossen, ein Konzept mit dir zu teilen, das ich in meinem nächsten Buch veröffentlichen werde. Und da ist immer die Frage, wie macht man das am schlausten? Wie wartet man? Wann geht man raus mit den Themen? Und naja, so ein Bub wie ich oder so ein Jung, so ein Hamburger Jung wie ich, der nicht an sich halten kann, der tut das gerne raus ins Internet und holt sich Feedback ein. Und zwar so früh wie möglich und gerne auch mit den entsprechenden Angeboten zurück. Ja, vielleicht meldet sich ja mal ein Verlag und sagt, hey, schreib doch bei uns. Vielleicht sagt sogar mal eine Führungskraft, ja, genau das brauchen wir bei uns auch. Komm doch mal zu uns. Und vielleicht sagst du aber einfach nur, hey, das, was du da erzählst, das gefällt mir. Ich abonniere mal deinen Podcast. Also hier schon der erste Werbeblock. Aber da dieser Podcast absolut werbefrei ist, bis auf die, die ich selber mache, hier die große Bitte, wenn dir das gefällt, abonniere, bewerte und klick rum in den Apps, wo du diesen Podcast hörst. Ich möchte dich also mitnehmen auf die Reise zur Transformationshelix. Das ist die Überschrift und das ist so die Antwort, die ich gefunden habe auf die Frage, wie gelingen Transformationen? Wie gelingen diese Reisen auf Veränderung von Organisationen, in denen Menschen arbeiten, die dann hoffentlich glücklich sind und die gerne dort arbeiten? Und man kann da verschiedene Blickwinkel ansetzen. Man kann sagen, das ist ein Führungsthema. Die Führungskräfte müssen sich klar sein, in welche Strategie sie anwenden, welche Richtung sie gehen, damit Mitarbeitende glücklich und zufrieden sind und damit auch das Unternehmen erfolgreich ist, die und Umsätze macht, die es braucht, damit es auch bestehen bleibt, denn natürlich gehört das dazu. Kann man sagen, naja, das stimmt, das ist gut, aber man muss auch darauf achten, dass die Teams, die miteinander arbeiten, nach den richtigen Methoden arbeiten, sodass sie Wert schöpfen, dass sie erfolgreich miteinander arbeiten und dass der Blick auf die Teams nicht zu kurz kommt, weil wenn die Teams nämlich freie Bahn haben und so arbeiten können, wie sie es auch wollen und auch müssen anhand des Feedbacks, was sie von den Kundinnen einsammeln für die Services und Produkte, die sie entwickeln oder für die Lösung, die sie kreieren, dann ist die Bahn frei und das Unternehmen und das Produkt, die Organisation kann wachsen. Und beides, Führungsebene und auch die Teamebene, die ist gut, aber es ist auch unbedingt wichtig, dass die individuelle Ebene nicht vergessen wird, dass gefragt wird, was ist denn mit den Menschen, die dort arbeiten? Peter Drucker hat, glaube ich, mal gesagt, als er gefragt wurde, wie das mit dem Thema Weiterbildung aus, ist doch schwierig, weil dann bildet man Leute für tausende Euro aus und dann sind sie weg. Und er sagte, lieber ich bilde die Leute aus und sie bleiben, als dass ich sie nicht, oder und sie gehen, als dass ich sie nicht ausbilde und sie bleiben. Was soll das? Warum sollte man das tun? Warum sollte man Jahrzehnte mit Menschen arbeiten, die alle auf demselben Stand bleiben? Mal davon abgesehen, dass das heutzutage sowieso nicht mehr funktioniert, wenn sich alle halbe Jahr gefühlt Branchen komplett auf den Kopf stellen. Das heißt, die individuelle Ebene ist die, in der Persönlichkeitsentwicklung eine Rolle spielt, in der die Lust auf Veränderung auch geboren wird, weil psychologische Sicherheit dazu führt, dass ich auch meine Stimme erhebe, wenn Dinge falsch laufen, in der meine Kompetenzentwicklung vorne ran steht. Und das gilt im Übrigen bei der individuellen Ebene auch für Führungskräfte. Also, Strategie und Führung, Teams und persönliche Entwicklung individuelle Ebene. Und wenn du jetzt fragst, okay, das sind drei ganz wichtige Ebenen, die das ist quasi so alles, was man in der Organisationsentwicklung und der Persönlichkeitsentwicklung, im Coaching, in dem im ganzen agilen Kontext, im New Work Umfeld machen kann. Was davon soll ich denn zuerst wählen? Was davon sollte ich machen? Dann ist meine Antwort in diesen Zeiten der Ambiguität alle drei auf einmal. Hört sich wahnsinnig an. Tatsächlich ist das aber schon auch die Transformationshelix. Und meine wesentliche Erkenntnis ist, dass nur wenn alles drei entwickelt wird, zu gleichen Teilen und mit der Sichtweise darauf, dass es auch in allen drei Bereichen, in allen drei Level sozusagen vorangeht, dann kann eine Transformation gelingen. Und die meisten Transformationen, die ich begleitet habe, hatten bei einem der drei Aspekte massive Mängel, sodass es nicht richtig voranging oder man einfach eine weitere Transformation draufgesetzt hat, um ein wenig davon abzulenken, dass die vorherige Transformation ja nicht so ganz funktioniert hat, oder es sind neue Führungskräfte hinzugekommen, die mit anderen Beratern im Gepäck vielleicht eine andere Strategie machen wollten und ebenfalls ein wenig den Misserfolg oder sogar den Erfolg des Vorgängers, der Vorgängerin unter den Teppich kehren wollten. Ja, es gibt leider dazu auch so eine Art Naturgesetz, dass Veränderung immer wieder auch passiert. Das heißt, selbst bei Unternehmen und bei Organisationen, die sich verändern und wo es gut läuft, wo man viele dieser Aspekte umsetzt, passiert immer wieder Wandel. Das heißt, die Frage ist, wie die Balance dieser drei Ebenen generell ist, sodass wir sie ja als Erfolg sehen können. Und ich glaube, da kommt so ein bisschen meine Erfahrung aus der Persönlichkeitsentwicklung der New Work Heroes mir zugute, dass ich halt die letzten 6 Jahre sehr intensiv mit Individuen zusammengearbeitet habe und dort in die Kompetenzentwicklung abgetaucht bin, um einfach auch zu wissen, was ist da Erfolg? Also was ist ganz individuell für die Einzelnen und den Einzelnen ein Erfolgsmerkmal, mit dem man arbeiten kann. Aber lasst uns gerne einsteigen, weil die Frage ist natürlich, kann man alles drei auf einmal machen? Und bei so einem Modell, das auch eine Vereinfachung darstellt, ist das natürlich nicht einfach, diese Frage zu beantworten, respektive meine Antwort wäre ja, einen Plan für eine Transformation, für Veränderung, für grundlegende Veränderungen in der Organisationsentwicklung, in dem Enablement von Teams und auch in der Weiterentwicklung von einzelnen Mitarbeitenden braucht tatsächlich alle drei Ebenen. Und damit wir uns das mal ein bisschen, tiefer eintauchen, vielleicht nochmal so ein paar, so ein bisschen Erfahrung aus meiner Seite. Ein Problem, wenn man zu methodenhörig wird auf der Teamebene, zum Beispiel wenn man agile Methoden wie Scrum einführt, das hat den großen Vorteil, dass man ein Regelgerüst hat, ein Framework nutzt, was aus der Definition von Rollen, von Events, also Meetings oder auch Artefakten, Werkzeugen, die man nutzt, besteht. Und auch sogar Werte schon mit im Gepäck hat, mit dem man arbeitet. Und das ist auch gut und das kann vielen Teams helfen. Ich empfehle durchaus, Scrum einzusetzen auf Teamebene, damit gewisse grundlegende Aspekte, wie zum Beispiel produktorientierte Entwicklung, Feedback-Kultur und das Arbeiten in Iterationen, was der agilen Sichtweise zugrunde liegt, funktioniert. Das ist wunderbar. Das Problem ist aber, wenn ich das zu massiv mache, dann entstehen sogenannte Innovationsinseln, die sich dann abkoppeln von dem Rest der Organisation. Und da ist dann die Frage, wie integriert man die wieder, respektive kriegt man sie überhaupt noch integriert? Und wenn das passiert ist, dann kann man auch direkt schon sagen, dass die Führung auch schon ein Problem hatte, weil sie nämlich nicht zugelassen hat, dass dieser Versuch, dieses Ausprobieren dann auch wieder in die Organisation zurückgeführt wird. Und damit haben wir schon ein großes Problem. Es sind also zwei Probleme auf einer Ebene. Man hat zu intensiv einer Methode Glauben geschenkt, ohne zu gucken, wie sie integriert werden. Und die Organisationsebene hat verpasst, das Ganze auch wieder mit reinzunehmen. Ja. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Diese Abstoßungseffekte, dieses Not-Invented-Here-Syndrom, das Problem, was entsteht, wenn Neues entwickelt wird, es aber von den anderen Teilen der Organisation abgestoßen wird, das gilt es zu verhindern. Und ich möchte jetzt einfach mal durch die drei Ebenen durchgehen, angefangen mit der individuellen Ebene, um zu erklären, was es damit auf sich hat. Also, die für mich unterschätzte Ebene in dieser Transformationshelix und der Frage darauf, wie Veränderungsprojekte, wie Transformationen erfolgreich gelingen, ist die individuelle Ebene. Und das sind so Fragen wie, wie organisiere ich mich in meiner Kommunikation mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Team? Was sind eigentlich meine Bedürfnisse innerhalb meines Teams und der Organisation? Und wie werde ich letztlich auch ein Stück weit glücklich mit dem, was ich tue und steigere meine Lernfähigkeit entlang der Kompetenzen, die mir gegeben sind und mit denen ich mich einbringen kann in dieses komplexe Wesen eines Teams oder auch einer Organisation, in der ich mich bewege. Ich sage immer, wenn es so schwierig wird für Teams und da wirklich auch viel Frust da ist, weil ja Dinge kaputt gegangen sind aufgrund von schwierigen Problemen im Bereich der Logistik oder wegen weltweiten Pandemien oder wegen Wirtschaftskrisen, dann sage ich immer, was ist unser Wirkraum, in dem wir operieren können? Also wo kann ich mich bewegen? Und das ist tatsächlich maßgeblich und sehr spannenderweise immer doch sehr viel, weil wir auf der individuellen Ebene uns entscheiden können, wie reagiere ich auf die Probleme, die mir gegeben sind. Und damit ist auch ein Aspekt extrem wichtig auf der individuellen Ebene, nämlich dass das persönliche Wachstum dort im Vordergrund steht und auch die Lust auf Veränderung. Das heißt, diese Frage danach, werde ich mich verändern müssen? Die Antwort ist ja. Und wie gehe ich das an? Ja, indem ich ein Stück weit daran auch Freude und Spaß entwickle. Das ist natürlich jetzt ganz schwierig, im Arbeitskontext über Freude und Spaß zu reden, aber es ist ein ganz wesentlicher Aspekt, denn wenn ich eine Arbeitsatmosphäre schaffe, die auf psychologischer Sicherheit basiert, bitte, dann kann es tatsächlich sogar sein, dass ich mich mit Freude in Veränderungen hineinbegebe und dort auch mich freiwillig einbringe und das unterstütze. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig, aber zumindest sollte die Möglichkeit bestehen, zur persönlichen, zur individuellen Fortentwicklung und auch ein Stück weit zur Entwicklung der eigenen Kompetenzen, damit letztlich die Basis gelegt ist, dass Transformationen gelingen können. Also ich halte das für eine ganz wesentliche Thematik, die nicht abzutun ist mit so einem Wohlfühlcharakter oder wie es vor ein paar Jahren mal genannt wurde, dem Feel-Good-Management. Also wir gucken darauf, dass es dem Einzelnen gut geht. Ich habe ein sehr schönes LinkedIn-Posting zum Thema Mindfulness gelesen, was ich auch sehr unterstützen kann. Ich habe sehr früh angefangen mit dem Zen-Buddhismus. Ich habe Zen praktiziert und das, also schwerer geht es ja irgendwie nicht, ist mir dann mit 18 auch aufgefallen, aber interessiert hat es mich trotzdem. Und das ist ja nun wirklich eine Einstellung, in der Achtsamkeit geübt wird, die sehr, sehr klar und rein ist. Und das in einen Arbeitskontext zu bringen, das birgt Gefahren, weil ich einfach sage, naja, dann funktioniert das Team besser. Dann sind sie leistungsfähiger. Dann können sie noch mehr erreichen. Und das ist genau nicht gemeint mit der Entwicklung der individuellen Ebene. Also wenn ich eine kranke Führungsrüge habe, also dysfunktional würde ich es vielleicht sagen, nehmen wir das Wort krank mal raus, ja, aber eine dysfunktionale Führung, die eher Druck ausübt und die auf Command and Control basiert und dann sage, mach doch mal Meditation, dann seid ihr leistungsfähiger und ich entwickle das sogar, wird Probleme geben in der Akzeptanz dieser Themen, weil, und das ist ein absolutes Grundgesetz, oder sogar schon ein, ich würde es fast als, so eine Art, ich würde es eine Art universelles Gesetz bezeichnen für Transformation, dass Menschen riechen, wenn sie an der Nase herumgeführt werden. Und deswegen ist das etwas, wo ich sage, ja, Mindfulness unbedingt, wenn das Unternehmen soweit ist. Aber fangen wir mal mit den einfachen Themen an und fragen uns, sind wir denn hier in einer Arbeitsumgebung, in der ich offen meine Meinung sagen kann, auch wenn sie anders ist und in der ich mich psychologisch sicher fühle, wenn ich widerspreche oder vielleicht sogar Fehler transparent mache. Also da gibt es einiges zu tun und ich glaube, das Wesentlichste an diesem Aspekt ist, dass man immer wieder auch schaut, wie man diese Dinge, wie man diese verschiedenen Punkte, die ich gerade genannt habe, hiermit entwickelt. Ich nenne sie nochmal, also das Thema psychologische Sicherheit, die Entwicklung der eigenen Kompetenzen, Freude und Spaß und Lust an Veränderung. Gucken wir auf die Teamebene. Die Teamebene finde ich deswegen wesentlich, weil auf der Teamebene in der Zusammenarbeit mit Teams die Wertschöpfung geleistet wird, die das Unternehmen auch voranbringt. Und wenn die individuelle Ebene stimmt, dann kann das Team auch entsprechend zusammenarbeiten. Und es ist, ich würde gar nicht sagen, in dieser Helix, dass das dann so eine Sandwich-Position ist. Also ohne individuelle Ebene funktioniert Teamebene nicht und ohne organisationale Ebene funktioniert, kann die Teamebene auch nicht funktionieren. Sondern ich würde das eher wirklich als Helix betrachten, die wie so eine Spirale jeweils nach oben und nach unten drehen kann, je nachdem, welchen Reifegrad ich habe. Und die Teamebene ist natürlich ganz klar, ist die Arbeitsatmosphäre, in der Teams angehalten werden, Fehler schnell zu erkennen, neue Lösungsansätze auszuprobieren, das Feedback einzubeziehen, dass die Organisation letztlich auch anzuhalten, sich weiterzuentwickeln. Und es gibt immer wieder Zwischenstopps in der gemeinsamen Arbeit, um ja auch Retrospektiven zu machen, die dem Team die Möglichkeit geben, hier sich dem Status quo immer wieder neu zu nähern und darüber hinaus zu wachsen. Und ihr seht schon, das ist, hat ganz viel mit dem Thema Agilität auch an der Stelle zu tun. Da bin ich ganz großer Verfechter. Natürlich kann man sich die Methode da auch ein Stück weit aussuchen. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass Selbstorganisation, das heißt Teams, die sich selbst organisieren, die stärksten und die resilientesten sind. Und hier kommt auch schon ein wichtiges Wort auf der Teamebene zum Einsatz, nämlich die Transformationsresilienz, die du von, wenn du diesen Podcast schon länger folgst, auch schon ein paar Mal gehört hast, meine Podcasts in der Pandemie. Ja, ich hatte das damals Coronability genannt, also die Fähigkeit auf Veränderungen schnell zu reagieren. Und das ist für mich Transformationsresilienz. Also diese Freude daran, mit Veränderungen umzugehen. Und das ist klar, es ist nicht jedermanns Sache und jeder Frau Sache, aber das Entscheidende ist, dass das Team immer wieder sich da auch selbst reguliert und da ein Stück weit reingeht und Vertrauen, gemeinsame Werte hat und gemeinsam auch mit einer hohen Geschwindigkeit lernt und neue Aspekte mit rein. Wie kann man das erreichen? Was sind da gute Werkzeuge? Und ich würde dir kurz die Leitlinien zur Entwicklung eines sogenannten Team Health Checks mitgeben. Und der Team Health Check wurde ursprünglich eingeführt von Henrik Nieberg und dem Team bei Spotify. Es ist eine Metrik bei Entwicklerteams, die sich hier weiterentwickeln. 2014 schon ist das hier rausgegeben worden und ich habe tatsächlich bei meinem langjährigen Projekt bei Adidas im Wholesale in dem Bereich damit gearbeitet und die in mehreren Teams diesen Health-Check auch durchgeführt und es war für mich eine ganz, ganz hervorragende Blaupause, damit zu arbeiten. Wir haben das angepasst, diesen Team-Health-Check und haben auch eigene Metriken dazu entwickelt und das Ganze habe ich dann wiederum angepasst für meine eigene Übersicht, wo ich sagen würde, das sollte für alle Teams gelten und daran kann man auch messen, dass ein Team gesund ist. Fangen wir an mit der das sind 10 Metriken. Ich muss jetzt mal gucken, wie schnell ich durchkomme, aber pack dir das natürlich auch gerne in die Shownotes. Ansonsten wird natürlich auch ein Buch geschrieben, respektive hör doch einfach diesen Podcast dann nochmal. Also Punkt 1, Möglichkeiten zum Lernen. Das Team hat ständig die Möglichkeit zu lernen. Ein Team gerade im Bereich der Softwareentwicklung, was sich nicht weiterentwickelt, was nicht neue Ansätze lernt, ist irgendwann tatsächlich nicht mehr in der Lage zu folgen, ist nicht mehr in der Lage, mit dieser großen Ambiguität und der Komplexität, die da draußen herrscht, mitzukommen. Deswegen ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Mit Stakeholdern sprechen, mit der Organisation, mit der Führung sprechen und eine Klarheit über die Mission zu haben. Zweiter Punkt, das Team weiß, warum seine Arbeit wichtig ist und wie diese zur Gesamtstrategie beiträgt. Das ist schon mal so ein Blick rein in die Organisationsebene, einer der wesentlichen Punkte. Und bei agilen Teams macht das da die Product Ownerin und der Product Owner. Ne? Also sorgt dafür, dass das Team weiß, was die Mission und Vision ist. Aber ganz wichtig ist auch, dass sie mitgestalten können. Und diese Klarheit, ganz wesentlich, lässt sich bei so einem Team-Health-Check wunderbar abfragen, indem man sagt, ja, ich weiß, was ich tue und wofür ich es tue und bin auch motiviert, das zu tun. Ja. Der dritte Punkt wäre Selbstorganisation. Und da finde ich, ist eine der wesentlichsten Themen, was den Reifegrad von Teams auszeichnet, die Freiheit mitzuentscheiden, wie man seine Arbeit erledigen will und sich entsprechend zu organisieren. Also Gängelungen wie, ich muss ein bestimmtes System nutzen oder dann ja überzogene IT-Sicherheitskonzepte, die es einfach nicht erlauben, dass zum Beispiel externe mitarbeiten oder ausgeschlossen werden. Ja, es gibt für alles Lösungen, man muss sie nur finden und man kann diese auch entsprechend sogar sichern. Es ist das meiste in der Cloud, selbst die komplexesten und auf die stärkste Sicherheit bedachten Unternehmen haben dazu Lösungen entwickelt. Da gibt es also eigentlich keine Ausreden mehr. Und insofern ist da das Thema Selbstorganisation ein hoher Grad. Ja, das sehe ich dann immer bei den niedrig entwickelten Organisationen, wo es die sehr stark noch nach Command and Control arbeiten, dass man noch nicht mal die Möglichkeit hat, sich den Homeoffice-Arbeitsplatz richtig einzurichten, weil man noch nicht mal eine Datei teilen kann. Da hört es dann auf und das ist natürlich ganz schwer. Das ist ein wesentlicher Punkt für Führungskräfte, dafür zu sorgen, dass der Weg frei wird und dass Teams die Möglichkeit haben, gut zu arbeiten. Geschwindigkeit. Das Team liefert schnell und kann Mehrwert entwickeln, was dann auch schnell angepasst werden kann, weil ich dann ja auch weiß, was besser werden muss. Ja, und es ist ein Team ist wirksam. Es liefert einen qualitativ hochwertigen Beitrag zur Zufriedenheit der Kunden, der Produkte und Services und kann die Effekte ihrer Arbeit nahezu in Echtzeit sehen. Das Team hat dann natürlich auch Spaß. Es hat eine gute Teamkultur, weil es weiß, was es erreichen kann und freut sich auch darauf, diese Themen zu machen. Es gibt funktionierende Prozesse, in denen das Team klar definierte Arbeitsweisen hat. Rollen, Verantwortlichkeiten sind klar. Das Team kriegt Unterstützung und Hilfe, wenn sie darum bitten und hat einen entsprechenden gemeinsamen Wertekanon, der auf Vertrauen basiert und das Ganze führt zu einer Transformationsresilienz, zu der Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren. Ganz schön viele Punkte lässt sich sehr gut mit Fragen beantworten. Nehmen wir mal den letzten Punkt, der klingt ja sehr komplex, ne? Transformationsresilienz, wie soll man das in einem Team-Health-Check, wie soll man das erfragen? Ja, indem man zum Beispiel fragt, unser Team ist in der Lage, sich schnell an veränderte Parameter anzupassen, ja, und mit den Anforderungen Schritt zu halten. Ja, das kann man dann bewerten mit einer Skala von 1 bis 10 würde ich das empfehlen und dann das auszuwerten und dann würde ich empfehlen, diesen Health-Check alle 3 Monate jedes Quartal zu machen, um dann zu vergleichen, wie sieht das Ganze aus. Ein extrem wichtiges Tool für die Organisationsebene, für die Führungsebene hier zu sehen, wie weit ist es gediegen mit der Transformation, mit den Veränderungsaspekten, wie sieht das Ganze da aus. Kommen wir auf die Organisationsebene. Die Ebene der Unternehmensführung, der Führungskräfte, die auch Stakeholderinnen mit einbezieht und auch die Beziehung in dem Ökosystem, in dem das Unternehmen, die Organisation tätig ist und das auch auf gesellschaftlicher, sogar ökologischer Ebene aufbauen und pflegt. Das heißt, wenn ich Beziehung habe als Marke, die zum Beispiel eine lange Verantwortung hat, da gibt es ja in Deutschland viele Beispiele, die doch sehr traditionsreich sind, dann habe ich auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dieser sollte ich gerecht werden, denn wenn ich das nicht tue und zum Beispiel einfach zu hart ausgelegte Verträge Kunden und Gesellschaft verprelle, dann kommt das ja auch wieder wie ein Bumerang auf mich zurück und letzten Endes werden die Stakeholder darüber auch nicht besonders glücklich. Das heißt, die Frage ist, was gehört zu dieser organisationalen Ebene mit dazu und was steht da dabei? Und das liegt natürlich zum ganz wesentlichen Teil zu der Entwicklung der Führungskräfte, des Vorstands und dem, was gelebt wird. Ich glaube ganz fest daran, nämlich aus den wirklich absolut klar vor mir liegenden Gesetzen der Systemtheorie, dass etwas, was ich oben anfange, sich nach unten hin auswirkt und auch ins gesamte Ökosystem begegnet. Ja? Und ich find's erschreckend zu sehen, wie sehr einige Unternehmenskulturen, denen ich begegnet bin, wie sehr die doch an einer Person, oft des Vorstandsvorsitzenden, meist männlich, meist weiß, ja, meist im mittleren bis höherem Alter hängt. Und das ist wirklich, wirklich schrecklich. Also da sind Unternehmen, wo ich sehe, dass zum Beispiel Sparmaßnahmen eingeführt wurden, weil diese zu den Reformern passen des Managers. Und das ist, ich sage jetzt den Namen nicht, aber da wurde die Postabteilung, ja, also die Abteilung, die Post annimmt und aufteilt und sammelt, Die wurde abgeschafft und zu Dienstleistern gegeben, natürlich aus Kostengründen. Und das waren eine der ältesten arbeitenden Kolleginnen dort, die sogar noch den Gründer des Unternehmens kannten. Und das ist gut 60 Jahre her. Also da fragt man sich dann manchmal, wird da verstanden, was auf organisationaler Ebene, auf Management-Ebene, wie alles zusammenpasst? Aber das ist genau das, was auf der Organisationsebene passieren sollte. Und ich würde diese an Werte halten. Und diese Werte sind für mich ganz klar, und orientiere ich mich ganz klar an den Werten von Scrum, weil ich diese am allerbesten ausformuliert finde und weil diese den einen unglaublich starken Leit, ein unglaublich starkes Leitbild geben für fast alle Strategien, die ich aus der Führungsebene mache. Punkt 1, Fokus. Eine der wichtigsten Aufgaben der Organisationsebene ist die Wahrung und Anpassung des Fokus für die übergreifenden Ziele und die Vision der gesamten Organisation. Das heißt, diese Frage, was machen wir als nächstes, als erstes? Und ich finde, das kann man bei Organisationen immer auch leicht sehen, wenn sie doch sehr dem Geld hinterherlaufen und sehr klar darauf fokussieren, Kosten zu sparen und Umsätze zu steigern, weil ja, es ist nämlich absolut wichtig, ja, klar, weil wir müssen ja alle die Gehälter bezahlen und so weiter. Die Frage ist nur, ist das auf lange Sicht genau das, worauf wir gehen sollten? Oder man verliert sich sogar in verkünstelten Strategien und verliert den Fokus darauf. Aber das ist eine wesentliche Frage, ja, worauf orientiere ich mich? Mut. Eine wirklich seltene Fähigkeit unter den Führungskräften, denen ich begegnet bin. Die meisten Führungskräfte, die ich sehe, die sehe ich vor mir, auch wenn sie 46 oder 52 sind, als wären sie 6 oder 12 Jahre alt und würden weinend dort in ihrem Kinderzimmer stehen, weil sie einfach gerade von ihrem Vater angeschrien wurden und eigentlich nur in den Arm genommen werden wollen. Und das meine ich gar nicht despektierlich, ich meine das durchaus ernst und auch mit ganz viel Mitgefühl an der Stelle. Wenn der Mut nicht stimmt und ich nicht vorangehe, liegt es ganz oft an der mangelnd ausgearbeiteten individuellen Ebene. Und dazu gehört für mich unbedingt Coaching dazu, da gehört für mich unbedingt Arbeit an eigenen Traumata dazu. Und das ist genau das, was viele abhält, mutig zu sein und in der Führung die richtigen Dinge zu tun, über Probleme und Herausforderungen zu sprechen und auch Nein zu sagen, wenn etwas nicht machbar ist, und auch größere Veränderungen umzusetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt zu dem, was ich zum Beispiel gesagt habe dabei, wenn blind Methoden umgesetzt werden und man diese Integration nicht schafft, weil sie so Innovationsleuchttürme oder Elfenbeintürme belegt haben, liegt oft am mangelnden Mut. Man fängt erstmal irgendwo an, wo es nicht so wichtig ist, und dann guckt man, wie es so geht, und dann geht man rüber. Nein, warum? Wenn ich den Fokus habe, wenn ich den Mut beweise, dann und ich genügend Belege habe, dass Methoden funktionieren, dann probiere ich mich aus. Dann gehe ich dort rein. Und mach das nicht nur mit einem Teil, sondern mit der gesamten Organisation, weil es ist eh Kraftverschwendung, wenn das Ganze dann eh zum Scheitern verurteilt ist. Also Mut, enorm wichtig, und ich habe es jetzt doch sehr gefärbt mit so einem großen Schwang an der Stelle. Ich merke auch, dann kommt immer auch ein Stück weit eine Emotionalität durch, einfach auch, weil ich immer wieder merke, dass man an Grenzen kommt, gerade bei Führungskräften, und als Coach und Organisationsentwickler ist das immer leider inbegriffen mit, da ist die Tür, wir brauchen dich jetzt doch leider nicht mehr, schaffen wir jetzt ohne dich, heißt so viel wie, bitte sag nicht das, was ich nicht hören will, und zeig allen anderen, dass ich entsprechend mangelnden Mut habe. Ja, das muss ich leider sagen, das ist tatsächlich immer wieder zu spüren, und muss ich auch sagen, ist natürlich auch nicht fair, weil das nützt auch nichts. Ja, dann kommt der Nächste wieder und sagt das wieder einen anderen Kleiner. Vielleicht ist da die Zeit, doch da vielleicht so eine Art Hofnarr zu haben in der Führungsebene. Jemand, der sozusagen nicht geköpft werden kann, aber trotzdem die Wahrheit sagen kann. Das war ja so die Aufgabe der Narren zu Hofe, dem König den Spiegel vorzuhalten. Offenheit, der ist der dritte Wert, der enorm wichtig ist. Und das ist letztlich die Aufgabe der Organisationsführung, dafür zu sorgen, dass alle Teams und alle Mitarbeitenden über den Fortschritt in der Organisationsstrategie informiert sind, damit alle die Chance haben, rechtzeitig auf Veränderungen zu reagieren. Wesentlicher Punkt, ja. Ich sorge dafür, dass ich gut kommuniziere. Wenn ich auf individueller Ebene diese Fähigkeiten schon lerne und mitgebe, dann wird das natürlich auf der Organisationsebene entsprechend auch gemacht. Und nicht nur auf der eigenen Ebene nach intern, sondern auch nach extern. Ja, das ist letztlich Shareholder- und Stakeholder-Kommunikation. Ja. Und nicht nur Aufgabe von PR. Respekt. Der vierte Wert, den ich ganz wesentlich finde, die Organisationsführung respektiert die Arbeit auf Teamebene und auf individueller Ebene und unterstützt bei Blockaden und Abhängigkeiten und sorgt für ein leichtgewichtiges Reporting und die Entbürokratisierung von Prozessen auf allen Ebenen. Es geht also nicht nur darum, Respekt zu tun oder so zu tun, als ob man den hat, weil man sich schmückt mit Federn und Umhängen, die man sich umsetzt, weil man bestimmte Aktionen macht oder sagt, dass etwas anders sein soll, sondern man ist anders. Man guckt sich zum Beispiel eine der wesentlichen Fähigkeiten der Organisationsführung, ist es wirklich, die Beine in die Hand zu nehmen und runterzugehen, dort, wo die Arbeit passiert, zu den Teams, gen Bar. Man geht dorthin, wo die Arbeit stattfindet und spricht und unterhält sich. Ja, es gibt bei vielen Mittelständlern, kenne ich das immer, dass man sagt, ja, und der Gründer, es ist ja dann doch oft meist oder die Gründerin, ja, die Nachfolgerin, wie auch immer, geht immer durch die Werkstatt und gibt jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin die Hand. Finde ich jetzt irgendwie, ist so ein bisschen eingestaubt, muss man jetzt nicht ständig jeden Morgen machen, ja, ist auch ein bisschen weird, ich will nicht ständig jeden Morgen meinem Vorstandsvorsitzenden die Hand geben, aber da steckt natürlich ganz viel Wahrheit drin, weil in dem Moment, wenn ich regelmäßig mir die Zeit nehme, mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, dann weiß ich auf jeden Fall eins, ich weiß, was sie beschäftigt, ich weiß, was sie nervt, was sie von der Arbeit abhält, ich kann mit meinem Führungsteam darüber reden und dann Abhängigkeiten und Blockaden entfernen. Sowieso die allerwichtigste Aufgabe der Organisationsebene, dafür zu sorgen, dass das Team die Arbeit machen kann, dass die und das Mitarbeitende ihre Arbeit leisten können. Und dann der fünfte und letzte Punkt ist Commitment. Die Organisationsführung verpflichtet sich, sicherzustellen, dass alle Teams ihre geplanten Aufgaben umsetzen können und bezieht dabei konsequent das gesamte Ökosystem aus Kunden, Stakeholdern, Gesellschaft und Umwelt mit ein. Dieses Commitment heißt letztlich, dass auch ein Vorstandsvorsitzender, eine Vorstandsvorsitzende sich in den Dienst der Organisation stellt. Und das ist ja auch so ein Stück weit ein Bild, was als letzte Stufe der Selbstorganisation gesehen wird, dass wenn die Führungsriege sozusagen die Führung abgibt und sie in die Organisation zurückgibt, weil die Selbstorganisation hier ja einfach die quasi letzte Stufe erreicht hat. Und das halte ich auch für es ist ein sehr gewagtes Konzept, weil ich finde Führung extrem wichtig und glaube, dass alleine mit diesen 5 Punkten, die ich jetzt mit diesen Werten durchgegangen bin, extrem viel getan wird. Aber dass das eine Führung durchaus tun sollte, dafür zu sorgen, dass das eingehalten wird. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Bild, wenn man sagt, man ist eigentlich so weit gekommen, dass man hier die Führung in die Organisation abgibt. Ja, das sind die 3 Ebenen der Transformationshelix und ich möchte zum Schluss nochmal sagen, dass diese natürlich alle zusammenhängen und dass der Punkt, den ich am Eingangs erwähnt habe, hier nochmal ganz besonders herauszustellen ist, nämlich, dass diese alle miteinander zusammenhängen. Viele Themen, wie zum Beispiel der Mut und den Respekt auf der Organisationsebene, der gilt natürlich auf der individuellen Ebene. Und ich habe ein Thema, habe eigentlich 2 Punkte, die sich durchziehen auf allen 3 Ebenen. Das ist einmal Freude und Spaß und psychologische Sicherheit. Und wenn ich die Möglichkeit, also weil das da glaube ich ganz, ganz fest dran, wenn es bei Teams genauso wie auf der individuellen Ebene und oben im Vorstand, in der Führungsebene und auch auf gesamter Ebene möglich ist, Fehler offen zu mitzuteilen und sich wohlzufühlen, auch wenn man anders ist, letztlich dafür zu sorgen, dass ein Miteinander herrscht, die psychologische Sicherheit gegeben ist, dann ist eine ganz wesentliche Grundbasis geschaffen, an der auch ganz, ganz viel hängt. Und Freude und Spaß halte ich für alle 3 Ebenen halte ich ebenfalls für sehr wichtig und nicht nur so als Add-on, sondern wirklich als Gesundheitsfaktor für eine Organisation, weil wenn ich in der Lage bin, zu spielen, wenn ich in der Lage bin, auszuprobieren, mich neu einzulassen und nicht in einem Fight-and-Flight-Modus mich im Grunde genommen immer erstmal dafür ready machen muss, überhaupt arbeitsfähig zu sein, also sozusagen gegen den Widerstand im eigenen System, mein Stresshormon anzukämpfen, sondern wenn eine Leichtigkeit drin ist, dann funktionieren die Dinge richtig, dann dann greifen die Zahnräder auch ineinander, dann kann Wertschöpfung entstehen, dann kann ein Team auch erfolgreich sein und dann kann sich ein Individuum auch entfalten. Und dann hat auch das Ökosystem die Möglichkeit anzudocken an die Services und Produkte. Und wir lassen so Organisationen entstehen, die das 21. Jahrhundert braucht, die Lösungen und Produkte entwickeln, die dafür Sorge tragen, dass die großen Krisen unserer Zeit, dass wir diese, dass wir die zumindest besser machen oder sie nicht verschlimmern, ja, was auch ein wesentlicher Punkt ist, und diese Verantwortung übernehmen. Ja, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest mir an dieser Stelle folgen. Du hast meine Leidenschaft gemerkt bei diesem Aspekt. Ich bin total gespannt, was du sagst. Bitte lass mir gerne einen Kommentar oder melde dich doch einfach bei mir auf der Seite unter dem Kontaktformular oder schreib mich einfach auf LinkedIn zum Beispiel an. Das würde mich total freuen, was du dazu sagst. Und ja, ich wünsche dir, dass diese Insights und dass diese Themen dir weiterhelfen, dass sie dich in jedem Fall inspirieren. Und ja, freue mich sehr, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören. Ich verbleibe mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik.